Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Das zweite Jupin-Tour-Event des Jahres ist gespielt. Das erste dabei auf deutschem Boden, denn die Jupin-Darts-Trophy in Göttingen ist in den Kalender zurückgekehrt und auf das Geschehen schauen wir in der neuen Folge von Shortleg, dem Daten.de Podcast, wie immer präsentiert von Bulls und heute auch wieder in einer Kompaktausgabe. Marvin van Bommel ist für euch heute am Start, zusammen mit Benny Scherb, der auch einen Tag in Göttingen vor Ort war. Grüß dich, Benny.
Moin Marvin, genau. Den Samstag war ich komplett am Start und ja, gibt viel, worüber wir reden können, glaube ich, heute.
Ja, das definitiv. Ihr kennt es aber noch am Anfang. Der Hinweis, wie immer, wo gibt es die Shortleg-Folgen oder auch die Kompaktfolgen zu hören, das ist zum Beispiel möglich auf unserem Daten-YouTube-Channel. Da gibt es das Ganze als Bewegtbild, aber ihr könnt den Podcast auch natürlich auf den verschiedenen Podcatchern wie zum Beispiel Spotify auch kostenlos überall hören. Folgt uns, abonniert uns gerne, bewertet uns. Das hilft uns immer weiter. Ja, die European Darts Trophy wird heute auf jeden Fall das Hauptthema dieser Folge sein. Damit starten wir auch sofort. Wir haben auch noch den 7. Premier League Spieltag in Cardiff mitgebracht und wie ihr es gewohnt seid am Ende der Folge, Darts aus aller Welt und die Vorschau auf die nächsten Dart-Tage. Ja, Jupin Darts Trophy, die Rückkehr nach Göttingen und sie hat einen vielleicht überraschenden Jupin Tour Debütanten als Sieger hervorgebracht. Da ist nämlich die Rede von Nathan Aspinall, tatsächlich zuvor noch nie ein European Tour Event gewonnen, hat das jetzt am Wochenende nachgeholt. Er bezwingt hierfür Richie Attehouse, Jermaine Vatimena, Luke Humphries, Gary Anderson und auch am Ende dann Ryan Joyce. Benny, ja, hätte man fast gar nicht vermutet, dass Aspinall noch vorher kein Turnier auf der European Tour gewonnen hat, aber ja, es war tatsächlich seine Premiere.
Ja, wirklich irre. Wir hatten das, glaube ich, vor 2 Wochen oder so schon, als ich mit Kevin aufgenommen habe. Irgendwie hatten wir jetzt in letzter Zeit viele Turniersieger, wo man dachte, der hat doch bestimmt schon mal einen Titel gewonnen. Zum Beispiel Rian van Veen vor 2 Wochen. Er war auch oder letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, war auch so ein Name, wo ich dachte, ach, der hat noch nie ein Brutto-Turnier gewonnen. Aber bei Aspinall hat es mich wirklich auch nochmal gewundert. Und gerade wenn man sich diese Lage drumherum um Aspinall anschaut, beeindruckend, dass er sich dieses Turnier holt, weil er steht ja auch enorm unter Druck, hat einiges zu verteidigen. World Matchplay hat er ja zu 23 gewonnen. Dementsprechend benötigt er jetzt wirklich jedes Preisgeld. Und dieser Sieg kam da schon mal zu einem richtigen Zeitpunkt.
Ja, das war Matchplay 2023 tatsächlich auch der letzte Titel, den DS vorher einfahren konnte. Insgesamt Titel Nummer 9 bei der PDC und so ein bisschen auch das PDC-Game durchgespielt. Er hat Titel auf der Development Tour, Challenge Tour früher schon eingefahren, Player Championship gewonnen, hat auf der World Series mal ein Turnier gewonnen, Major natürlich auch, World Matchplay, UK Open, Q-School hat er auch mal überstehen müssen, hat er auch gewonnen, sogar die Home Tour 2018, ich habe alles rausgeholt, jetzt European Tour Titel, also quasi die ganze Sammlung voll gemacht, es fehlt natürlich noch der WM-Titel, klar, und damals, was er nicht gewonnen hat, war die World Youth Championship, wir erinnern uns alle noch an das Finale gegen Max Hopp, was er verloren hat 2015, aber sonst hat The Esp hier, ja, was PDC angeht, eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und ja, vielleicht gehen wir noch so ein bisschen auf die Reise auch nochmal, denn da waren auch viele enge Matches mit dabei.
Ja, definitiv. Also das Offensichtlichste war natürlich dieses Halbfinale gegen Gary Anderson, was er am Ende im Decider für sich entscheiden konnte. Und ja, in einer Art und Weise kann man, glaube ich, durchaus sagen, wo man durchaus dann noch davon sprechen kann, dass er der berechtigte Sieger ist, weil Anderson hat ja 6-4 geführt in diesem Halbfinale. Und Aspinall kommt dann eben mit diesen 2 Legs noch zurück. 14 Data, glaube ich, zum Hold. Anderson stellt sich dann auf 40 Rest zum Match. Er wartet eigentlich schon nur darauf, dass er seine ersten Matchstarts bekommt. Und ja, dann kommt eben Aspinall mit diesen 170 zum Ausgleich als Skinsaver. Und dann hat ja schon 17er gereicht, um dieses Match dann auf seine Seite zu ziehen. Die 170, wir werden nachher noch zur Premier League kommen. Da gab es auch eine ähnliche 170, ähnlicher Skinsaver. Aber das war jetzt zum Finale festmachen echt eine Hammer-Story und auch ein Hammer-Match.
Ja, ganz klar, der Moment des Turniers, vielleicht sogar bisher des ganzen Dart-Jahres, auch wenn schon einiges wieder passiert ist, aber ja. Klar, ich meine, Anderson hatte noch die Chance, muss man sagen, Decider, du hast gerade gesagt, ne, es hatten 17 Data gereicht dann für Aspinall, da kann man natürlich auch sagen, Anderson, so gut wie er da drauf war am Wochenende, das hätte dann auch trotzdem auch nochmal an den Flying Scotsman gehen können. Mhm. Aber ganz klar, für mich dann auch, nachdem Van Gerven dann eben auch ein Halbfinale ausgeschieden ist, kommen wir gleich noch dazu, war für mich klar, dass Espen das Ding eigentlich machen wird. Ich glaube auch, weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, wenn Anderson dieses Spiel gewinnt, dann ist wahrscheinlich Anderson der Sieger am Ende.
Ja, wahrscheinlich. Auch wenn Joyce in diesem anderen Halbfinale gegen Michael van Gerven wirklich krass war, insbesondere auf die Doppel. Er hat ja wirklich jede kleine Schwäche von van Gerven in diesem Halbfinale ausnutzen können. Hat man ja auch gesehen, dass Joyce im Finale gegen Espinel durchaus schwächer war, war ja auch sein Debüt in einem Finale auf der European Tour. Und ja, ich glaube, sonst wäre Gary Anderson, auch wenn man sich die Spiele vorher anschaut, der Favorit gewesen. Hat ja auch ein paar Geschichten gehabt. Ein bisschen Glück gegen Martin Schindler, wo wir gleich noch drauf kommen werden im Achtelfinale. Diese 5 Lecks in Folge in Runde 2 gewonnen zum Sieg. Aber ja, da werden wir gleich wahrscheinlich noch drauf eingehen.
Ja, absolut. Der Flying Scotsman nimmt langsam wieder Fahrt auf. Erst auf der Pro Tour oder Player Championship, was er gewonnen hat, und jetzt dann auch auf der European Tour. Vielleicht kann man auch freudigerweise sagen, er bleibt der European Tour jetzt quasi wenigstens noch erhalten, weil
Ja.
ich glaube, hätte er das Turnier gewonnen, die Wahrscheinlichkeit wäre hoch gewesen, dass man Anderson vielleicht gar nicht mehr gesehen hätte dieses Jahr bei einem European Tour Event. Jetzt muss er noch ein bisschen nachlegen, hat sich aber erstmal dann ganz gut auch platziert in Nathan Aspen, natürlich mit seinem Turniersieg. Ja, den wird man dann auch in Dortmund dann definitiv Ende des Jahres im Oktober dann auch sehen. Man hatte wirklich keinen einfachen Weg. Ne? Richie Attaw 6 zu 5, das ist natürlich auch ein Spieler. Ja, der war zwar dieses Jahr noch nicht ganz so stark wie Ende letzten Jahres, aber gegen den will man, glaube ich, auch nicht unbedingt in so ein Wochenende reinstarten. Dann Jermaine Vatimena 6 5 geschlagen, und Jermaine, wie gesagt, weiterhin super gut drauf. Ne? Der spielt auch gegen Chris Doby eine Runde zuvor, spielt Vatimena dann 111er Average. Also der war wirklich gut drauf, und auch gegen Espinel spielt er dreistellig. Also das hätte auch gut und gerne an den Niederländer gehen können. Ja, und da müssen wir natürlich auch noch sprechen über das Viertelfinale gegen Luke Humphries, weil das von der Qualität her wahrscheinlich das beste Spiel von Espinel war.
Ja, das war brutal. Also der ist ja wirklich über ihn hinweggefegt. Das hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Ging ja auch echt schnell. Kurzer Prozess mit dem Weltmeister von vor 2 Jahren gemacht. 6-1 gewonnen mit einem 107er Schnitt. Ja, da hat Humphries wirklich gar keine Schnitte gesehen. Und hat damit ja auch so ein bisschen. Naja, in der Premier League läuft es gerade nicht so richtig. Jetzt hat es wieder nicht für die letzten Spiele gereicht im European Tour Turnier. Aber wie gesagt, gegen den Espinel, der hier 107 spielt, was er auch nicht alle Tage spielt, da kann man eben auch mal mit ein bisschen Pech deutlich rausgehen. Das war auf jeden Fall wirklich beeindruckend. Gerade nach dieser engen Partie, wie du gerade schon gesagt hast, gegen Jermaine Vatimena, wo er ja durch diesen Decider musste und selbst auch bis ans Maximum getrieben wurde eigentlich.
Ja, im Finale dann im vierten Leg ist Espen der erste Spieler mit dem 13. Darter, der seinen Anwurf durchbringt. Joyce in diesem Spiel auf den Doppeln eben nicht so stark, was ihn ja sonst so auszeichnet, vor allem auch im Halbfinale gesehen, spielt nur 28,6%, und ja, früh den Grundstein gelegt an Espen, und es war eigentlich dann nie mehr so richtig eng hinten raus. Er macht jetzt 4 Plätze gut in der Out of Merit, ist jetzt wieder die Nummer 8 der Welt, und natürlich, das ist auch für ihn schon kurz angeteasert, mega wichtig für die ganzen Races. Gold wert dieser Sieg, World Matchplay. Gut, da wäre er noch mit dabei gewesen, so oder so, weil eben auch noch da für dieses Race zählt dann noch der Titel von vor 2 Jahren mit rein. World Grand Prix war lange Zeit weit, weit weg, weil dann eben das Preisgeld vom World Matchplay Sieg 2023 rausgefallen wäre. Aber das ja, bringt ihn natürlich da auch jetzt weit nach oben. Ist noch nicht ganz safe, würde ich sagen. Also er ist jetzt dann. Ja, wohl 41.000, ja doch, es könnte auch schon reichen, aber ja, ich denke, wir sind uns beide einig, dass da noch ein bisschen was dazukommen wird bei Espinel. Von daher, ja, ist das für ihn auch wichtig gewesen, auch was die Pro Tour Rangliste angeht. Da war er auch sehr, sehr weit abgerutscht, und ja, aber Ryan Joyce muss natürlich auch ein Kompliment machen. Bekannterweise Flugangst, nicht so oft auf der Pintour zu sehen. Wenn er aber spielt, ist er immer gefährlich. Das hat er nicht zuletzt auch bei der WM gezeigt.
Ja, ganz genau. Also Der Name Relentless kommt ja auch nicht von irgendwoher. Ich habe ja eben schon die Partie gegen Michael van Gerwen angesprochen. Van Gerwen, der solide spielte, aber diese eine Möglichkeit im Mittelteil dann verpasste, wo er zwei Checkdarts, glaube ich, verpasst. Und ab da nimmt Joyce eben diese Partie in die Hand, checkt dann, glaube ich, auch noch 115 vor dem Van Gerwen vor der Nase weg. Es gab so Momente, ja, das sind eben diese typischen Ryan-Joyce-Momente und die können an einem guten Tag auch mal zu einem Turniersieg reichen. Hier hat es bis ins Finale gereicht, was für ihn, glaube ich, nicht weniger Gold wert ist als für einen Nathan Aspinall. Und ja, dieser Sieg gegen Van Gerwen zeigt ja auch nochmal, dass Ryan Joyce auch für mich immer noch einer der most underrated Spieler auch auf diesem Circuit ist. Der kann echt einen raushauen gegen jeden einzelnen Spieler.
Spielt da im Halbfinale eben starke 50% auf die Doppel. Van Gerwen dann seinerseits nur 25% und damit auch die Siegesserie des Niederländers bei diesem Turnier gestoppt. Denn es waren 18 Siege nacheinander. Man muss natürlich schon weit zurückblicken, denn Van Gerwen hat tatsächlich 2016, 2017 und 2018 dieses Turnier gewonnen. Seitdem wurde es nicht mehr ausgetragen, hat dann hier auch die ersten Runden überstanden und dann aber eben im Halbfinale gestoppt worden. Man hätte auch wirklich so ein bisschen davon ausgehen können, so zumindest ich hatte das Gefühl, so nach dem Viertelfinale, ha, wenn das nicht mal so ein Van Gerwen-Turnier ist wie früher, ne? Also früher hätte er solche Turniere dann dankend angenommen bei dem, ja, Restprogramm Ryan Joyce habe ich ihn natürlich auch vorne gesehen vor dem Halbfinale, aber ja, muss dann auch erstmal gewonnen werden, ist dann nicht passiert. Trotzdem kann man, denke ich, sagen, Van Gerwen auch mit einem, ja, mit guten Turnieren. Ich meine, er hat es zwar nicht gereicht zum Sieg, aber ich meine, das Spiel gegen Gavin Price muss man erstmal gewinnen und auch gegen Nico Springer. Ja, musste Van Gerwen natürlich schon auch vieles zeigen.
Auf jeden Fall. Und auch dazwischen gegen Rian van Veen, der ja auch über 100 gegen ihn spielte. Also der wurde ja in jeder einzelnen Partie hier gefordert. Das muss man also wirklich durchaus sagen. Zwei Spieler der nächsten Generation, kann man glaube ich sagen, geschlagen. Und dann einen Price, der mal eben 107 gegen ihn spielt, trotzdem vom Board nehmen. Also ja, das war eine gute Serie von ihm. Wie gesagt, dann waren eben diese zwei unglücklichen Aktionen gegen Joyce da und das Scoring lief nicht 100% so, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann verliert er diese Partie eben. Aber ja, der kann das für sich einschätzen und vielleicht sehen wir ja schon in dieser Woche in der Premier League mal wieder einen Michael van Gerwen ganz oben.
Darauf wartet er noch, aber Premier League wird dann später auch nochmal Thema sein. Du hast gesagt, 107er Average von Gavin Price. Da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum reicht das aktuell eigentlich nicht zu Turniersiegen für Price? Weil der spielt wirklich eigentlich konstant gut und hat teilweise auch wirklich wieder die dreistelligen Average in Serie parat für uns. Aber er verliert irgendwie zu oft solche Spiele noch. Also, warum machst du das fest? Also, gefühlt müsste man ihn schon öfter irgendwie als Sieger dieses Jahr auf dem Zettel gehabt haben.
Ehrlicherweise wirkt er auf der Bühne auch aktuell relativ relaxed für seine Verhältnisse. Hat auch diese Partie in der Premier League, wo wir nachher noch drauf kommen, gegen Cross relativ entspannt mit dem Lächeln hinbekommen. Ich meine, das war ja in Cardiff, sein Heimatort. Der wäre sicherlich heiß gewesen, dieses Turnier in seinem Heimatland zu gewinnen. Aber hat er mit einem Lächeln dann hingenommen, hatte die 170 von Cross. Und auch hier, ich meine, der spielt gegen Searle einen 104er Average. Der spielt eine Runde weiter einen 110er Average und geht dann mit einem 107er raus. Macht ja nicht viel falsch. Das sind wirklich eine Mühe, der da fehlt, bis zu den ganz großen Titeln. Wie gesagt, ich nehme ihn relativ entspannt wahr in dieser Situation. Er gewinnt Spiele, er gewinnt auch viele Spiele. Es reicht eben aktuell noch nicht für bis ganz vorne, aber naja, der erste richtige Gradmesser wird dann wahrscheinlich auch das nächste Major sein oder das Major im Sommer dann mit dem Matchplay. Bei den Turnieren wird er dann natürlich voll da sein.
Ja, wen hatten wir sonst noch so im Viertelfinale? Gary Anderson gegen Ross Smith im tollen Schlussspurt. Die letzten drei Legs in 14, 11 und 13, da hat es aber Ross Smith auch mit einem sehr, sehr ordentlichen Auftakt ins Jahr. Also auf der Pintour jetzt zweimal weit gekommen. Luke Humphries hattest du auch schon genannt. Ja, der wirkte so ein bisschen kraftlos und hat er ja auch dann auch im Interview nach seinem Achtelfinalsieg gesagt. Ich meine, gegen Aspinall, der da wirklich total entfesselt aufgespielt hat, spielt er 106. Er hatte keine Chance, du hast es schon genannt. Da ist aber auch die Frage, ne, vielleicht dann doch lieber mal aussetzen, so ein Turnier. Ne? Luke Dittler macht's, Luke Humphries macht's im Moment noch nicht. Ist die Frage jetzt, abgesehen von der Pro Tour oder Players Championships, ob er vielleicht auch mal so ein European Tour Wochenende vielleicht auch doch mal auslassen sollte. Aber ja, natürlich trotzdem alles noch weit im Rahmen bei Cool Hand Luke. Ja, und Cameron Menzies ist natürlich auch noch ein Name, über den wir auch sprechen müssen. Nicht jetzt das Viertelfinale, denn da hat er nur ein 77er Average gespielt gegen Ryan Joyce und war chancenlos. Aber wir müssen natürlich über Cameron Menzies und dem Drama im Achtelfinale gegen Mike Tedeker sprechen. Ja, wie hast du diese Szenen wahrgenommen? Oder beschreib nochmal, ja, dieses Ende von dieser Partie, was ja wirklich, ja, es war pures Drama.
Absolut. Also eine Partie, die ja bis zum Ende getrieben wurde. Sehr, sehr enge Partie. Sehr viel Drama, sehr viel Kuriosität. Aber das kennt man ja auch mittlerweile von einem Cameron Menzies. Am Ende war es vielleicht auch ein typischer Menzies. Erstens so schusselig genug, dass er erst diese 138 auf der Doppel-9 verpasst. Will dann umstellen, stellt dann, wirft dann eine 6, um sich offensichtlich, er hatte vor, sich Doppel-4 zu stellen, stellt sie aber Doppel-6, geht aber auf Doppel-4, trifft die dann auch, merkt dann aber, huch, da sind ja noch vier Rest, und sinkt dann förmlich zu Boden und bricht da auf dem Boden in sich zusammen. Hat mich so ein bisschen an die Szene erinnert, als Petretzko sein European Tour Turnier gewinnt. Aber ja, ja, Menzies ist da ja auch so ein bisschen eine Drama-Queen. Am Ende gewinnt er diese Partie trotzdem, weil eben die Decker, glaube ich, die Doppel-7 war es, wenn ich mich nicht irre, dann verpasst. Aber ja, Menzies hat, glaube ich, die Situation dann, klar, es war sehr, sehr ärgerlich und es war wieder aufgrund von Unkonzentriertheiten. Aber ich weiß nicht, ich kann diese Menzies-Art, die kann ich schwer verkraften, ehrlicherweise, weil das wirkt dann arg unprofessionell. Dann konzentrier dich, geh vor dem Wurf in dich. Und dann guck, was du Rest hast. Ich kann es auf dem Niveau nicht nachvollziehen.
Ja, ich glaube, da müssen wir schon noch ein bisschen aufdröseln auch, ne? Was ist da jetzt irgendwie Absicht oder keine Absicht? Was
Ja,
ist da jetzt
ja.
typisch Menzies und so weiter und so fort? Also der Decker verliert dieses Match, vergibt insgesamt 7 Matchstarts. Also er hatte auch seine Chancen. Das kann man natürlich sagen, er hat sich von dieser Sache auch dann rausbringen lassen, dass Menzies dazu zu Boden geht, denkt, er hat das Spiel gewonnen, aber dann merkt, da sagt er der Caller gar nicht, Game von unserem Match, ich habe ja noch Restpunkte. Also bei 18 Rest, die Single 6 zu spielen, machen ja mehrere. Also, es ist ja nicht das,
Ja.
also, man denkt ja nach dem ersten Dart noch, okay, der hat einen Plan, der Junge. Der spielt jetzt 6 für Doppel 6 und will auschecken. Der Plan sah aber leider ein bisschen anders aus. Also, er hat sich dann wahrscheinlich ja verguckt, weil der Decker halt 14 Punkte Rest hatte.
Ja.
Ne? Dann spielt er dann 6 für die Doppel 4. Gut, dann hat er es auch. Und dann trifft er mit seinem letzten der Doppel 4, geht zu Boden, denkt, er hat das Ding gewonnen und merkt dann, Scheiße, war jetzt nicht null, was ich dann noch oben habe. Wettern, das ist ja typisch Menzies. Im Forum natürlich viel diskutiert und auch in anderen Podcasts sehr oft oder auch auf Twitter oder sonst wo. Ja, ich glaube, wir können sagen, der Absicht ist es nicht, der ist so. Also Cameron Menzies, der
Ja,
ist
ja.
so. Der will da jetzt nicht Mike Tedeker mit rausbringen. A, weil er das so auch von der Art hier nicht möchte. Das geht da, er ist einfach so und er will da nicht absichtlich seine Gegner irgendwie aus dem Konzept bringen. Und er dachte wirklich nochmal, dass er es gewonnen hat. Jetzt kann man darüber diskutieren und das sehe ich auch so. Wir reden hier von einem, sag ich mal, normalen European Tour Achtelfinale. Muss man da in so einer Situation auf die Knie gehen oder zu Boden sinken? Meiner Meinung nach muss man das nicht. Ist ein bisschen zu viel. Das kannst du vielleicht in einem WM-Finale machen. Keine Ahnung, Major, Halbfinale zum ersten Mal bist du so und so weit gekommen. Okay. Aber Cameron Menzies hat auch schon andere Sachen erreicht. Ne? Also da bin ich dann auch der Meinung, das ist drüber, aber es ist eben Menzies, das relativiert das eben so. Verstehe aber auch, wenn Menschen sagen, ja, aber nur immer diese Karte ziehen, ja, es ist eben Cammy und dann, der ist ja halt so. Ja, also professionell finde ich es manchmal auch nicht, aber klar, ADS oder so, da darf man da, glaube ich, auch nicht unter den Tisch kehren.
Ja.
Ne? Da steckt man, hast du ja letztens schon gesagt, also kann ich auch nochmal zu dir, da steckt man nicht drin. Da steckt man nicht drin. Ne?
So ist
Deswegen,
es.
ja, ich glaube, da muss man schon differenzieren. Ja, es war also von den Szenen her natürlich super, man kann viel darüber reden. Das ist natürlich eine geniale
Natürlich.
Sequenz da, aber ja, mir ist es im Endeffekt auch zu viel. Hätte da jetzt auch lieber gehabt, dass der Decker dann gewinnt, weil, ne? Dann redet man vielleicht nochmal anders drüber und man kann noch mehr drüber lachen, aber ich weiß nicht, ob ihn das auch so rausgebracht hat, dass er die Runde danach irgendwie gar nichts mehr auf die Kette bekommen hat. Ja, Cammy ist so, manchmal ist es drüber. In dem Fall fand ich Son auch zu viel, aber ja, es war jetzt auch nur ein Urbinto-Achtelfinale. Ich glaube,
Genau.
da wird sich jetzt auch nicht die Karriere von Mike Tedeker dran zerschellen an dieser Niederlage.
Wahrscheinlich eher nicht, genau. Ja, und am Ende gutes Ergebnis für ihn dennoch, auch wenn es dann nur dieser 77er Average war. Viertelfinale auf der European Tour. Ein paar Plätze auch direkt zum Start gut gemacht nach vorne für die European Darts Championship. Mal sehen, was dann noch für ihn geht. Und ja, schauen wir mal.
Da stecken wir also ein bisschen auch schon im Achtelfinale drin. Wir hatten hier auch Michael Smith, der mal wieder, ja, zumindest mal in den Finaltag gekommen ist. Aber dann lass uns doch vielleicht reden über Martin Schindler. Wir hatten das vorhin ja auch schon mal ganz kurz im Nebensatz erwähnt. Er war mal wieder der beste Deutsche bei diesem Turnier, nachdem er in der Woche ja auch schon seinen ersten Players Championship-Titel einfahren konnte. Jo Pinto hatte ja schon zwei Titel auf der Habenseite, aber auch hier gut reingekommen in das Turnier. Martin löst die, ja, Pflichtaufgabe gegen Adam Hunt am Freitag souverän mit 6 zu 2. Dann ein überragender Auftritt gegen Johnny Clayton. 6 zu 1, 106,78 im Average und auch gegen Gary Anderson. Sah es denn da dann doch ganz gut aus, aber ja, die Matchstarts, die wollten nicht rein.
Ja, ganz genau. Ja, sogar eine kleine Aufholjagd hingelegt. 3 zu 5 schon hinten gelegen und darauf echt gegen Anderson auch noch eine Antwort gefunden. Bis ins 5-5 gekommen. Unter anderem auch durch einen Elfer, den er da wirft. Ja, und dann spielt er sich eben diese Chancen und scheitert dann am Ende eben dann auch noch an der, erst an 40 und dann an der Doppel-5 war es, glaube ich. Wenn ich mich nicht komplett irre. Ich glaube ja. Nee, bei der 100. Die 100 waren es, die er
100
nicht checken konnte.
war Doppel-Doppel-Versuch am Ende, genau,
Genau.
ja.
Da hat es angefangen, hat dann ja noch ein paar Darts bekommen. Es hat am Ende nicht gereicht. Und ja, dennoch, was ein Match. Scoring ist wieder da. Ich hatte jetzt so das Wochenende den Eindruck, gerade diese Partie natürlich gegen Clayton. Offensichtlich hat er sich an diesem Proto-Sieg halt wirklich hochgezogen. Ne? Vorher habe ich ihn nicht so stark und auch nicht so mit so einer starken Ausstrahlung auf der Bühne erlebt. Und mit was für einer Selbstverständlichkeit er da einen Clayton, der fairerweise nicht mal sein B-Game gespielt hat, aber trotzdem mit 6-1, mit 106, 107 Average vom Board gefegt hat. Hut ab, ich war ja in der Halle und hatte im Vorhinein, war das glaube ich, ja unter anderem auch die Partie Nico Springer gesehen gegen Michael van Gerwen. Und ich muss sagen, nach dieser Partie von Nico Springer sah das gar nicht so krass aus, was Martin Schindler da gespielt hat. Aber auch, weil da einfach zwei Welten zwischen diesen beiden Gegnern waren und ja, irre. Trotzdem, Hammerpartie.
Ja, vom Niveau her war es wahrscheinlich sogar, war es besser als unter der
Ja,
Woche
ja.
bei seinem Player Championship-Sieg. Ne? Also das hat er wirklich anheben können. Schade dann dieser 100er Versuch wie Top Stops, dass der knapp daneben geht und dann eben der eine Matchstart in die Single 5 abgerutscht. Ja, natürlich ärgerlich. Ne? Dann geht nochmal ein Dart verloren, dann Doppel 16 passt nicht und dann ist Gary dann auch zur Stelle. Vielleicht hätte es auch noch ein, zwei Runden weitergehen können. Ross Smith, gut, war auch nicht so verkehrt unterwegs. Ja, trotzdem kann man da, glaube ich, gut mit leben. Ich meine, Martin ist eben wegen der Regeländerung auch jetzt schon am Freitag immer gefragt. Und wenn er sich immer in den Samstag spielt oder auch in den Sonntag rein, dann sieht das auch, was Dortmund angeht, natürlich dann sehr, sehr gut aus. Ne? Also auch jetzt, wenn man darauf schaut, ist er ja schon auf Platz 11 ganz gut platziert bisher. Also vermessen wäre es natürlich zu sagen, er muss wieder wie letztes Jahr als Nummer 1 da nach Dortmund fahren. Das ist super schwer
Nein,
zu
ja.
wiederholen. Also das glaube ich auch nicht, dass das nochmal passieren wird. Ja, die anderen Deutschen, genau, du hast auch gerade schon Nico Springer genannt, dann nehmen wir den jetzt doch mit rein. Ja, der bekam Daryl Gurney zugelost für die Runde 1, natürlich auch kein einfaches Los. Das hat er schon sehr, sehr gut gelöst, muss ich sagen. Viele, viele Breaks gab es auf beiden Seiten, am Ende dann aber Nico wirklich auch stabil geblieben und holt das Ding dann hinten raus. Was haben wir gegen Daryl Gurney, ja, die letzten beiden Legs gewinnt er dann auch. Und dann gegen Michael van Gerwen, ja, war auch mehr drin wieder. Ne? Also er hat ihn unter der Woche ja schon geschlagen und dann dachte ich schon so, oh, van Gerwen, der wird auf jeden Fall brennen, dass er das korrigiert. Also das hat man auch gemerkt, er kam nicht so gut rein, führt ja 3 zu 0, Nico Springer dann 3 zu 3 und dann, ja, nimm uns mal mit auf in die letzten Legs, du warst ja auch vor Ort. Wie hast du die Stimmung dann auch wahrgenommen? Ich hatte das Gefühl von außen stehend, dass, ja, dass das Spiel echt die ganze Halle sehr gut mitgenommen hat.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, so laut wie in diesem Spiel war die Halle den ganzen Tag nicht. Das war wirklich richtig krass und es hat auch wirklich die ganze Halle mitgenommen. Da wurde jeder Dart beschrien und es war ja auch wirklich unfassbar spannend, wenn man sich anschaut. Du hast gesagt, 3-0 geht Springer in Führung und wenn man dann so teilweise in die Blicke im Publikum gesehen hat, die waren alle völlig baff, was passiert da gerade? Dann kam Michael van Gerven auch zurück auf ein 3-3, ich glaube sogar ohne, dass Springer ein Dart auf Doppel bekommen hat zwischenzeitlich. Selbst darauf findet aber Springer dann eine Antwort, geht 5-3 in eine Führung mit einem 13er, 12er. Und dann kommt es zu dieser 121. Ne? Und der Druck, der war wirklich, also die Halle, die stand alle komplett. 5-3 Führung und dann diese 121, hauchdünn, nicht hauchdünn, aber auf Bull verpasst, war dann ja ein Eckchen entfernt. Ja, und dann hat Michael van Gerven sein Ding gemacht, ne? Eiskalt zugemacht, Springer in den Decider gefolgt und da lief es ja ganz gut für Springer.
Ja,
Auch da
eben,
hat
ja.
er gut begonnen, ne? Und trotzdem am Ende macht van Gerven mit 14 Darts. Das war dann auch ein bisschen Frust. Danach das Spiel, da hast du auch richtig in der Halle gemerkt, da war dann auch ein bisschen betroffenere Stimmung, weil die Leute wirklich dachten, oh Gott, jetzt hat er diese Partie so hauchdünn verloren, da wäre echt was drin gewesen. Aber ja, Nico Springer hat danach, glaube ich, noch 5 Minuten lang O Nico Springer Gesänge bekommen und ist dann noch auf der Bühne geblieben, während Michael van Gerven noch da sein Interview gegeben hat.
Ja.
War wirklich emotional und hat man, glaube ich, auch echt gesehen, dass ihm das auch echt viel bedeutet hat.
Ja, der Decider tut weh, ne? Ich meine, er kommt mit 134 und 140 super rein als
Brutal.
Vorleger und man denkt, oh, sieht super gut aus. Dann die 42 tat schon weh und dann die 59. Aber van Gerven, fand ich, war auch griffig in diesem Match, ne? Also der kam nicht gut rein, aber auch, wo Springer die 121 verpasst zum Match, van Gerven spielt dann eben auch den 12-Darter und hinten raus dann eben im Decider den 14-Darter. Also ja, war dann eben den einen Tick besser, erfahrener, das auf jeden Fall, aber die Aussagen von ihm lassen natürlich auch aufhorchen. Ne? Er sagt natürlich dann nach dem Match, Nico Springer ist aktuell oder könnte der beste deutsche Spieler werden. Das sagt van Gerven natürlich auch nicht umsonst. Kann man natürlich darüber diskutieren, ist das so ein bisschen auch eine Spitze gegenüber den anderen Deutschen, die er ja nicht so hoch rated, also Ricardo zumindest nicht. Gaga hat da, glaube ich, eine ganz gute Meinung und von Martin ja auch, weil er natürlich auch gerade schon Titel gewonnen hat oder der erfolgreichste deutsche Dartspieler aller Zeiten ist, was die Titel angeht. Aber ich glaube, er hat ja auch unter der Woche gemerkt und jetzt in dem Spiel auch wieder, dass Nico natürlich ordentlich Qualität ans Board bringt.
Ja, absolut, genau. Unter der Woche auf der Pro Tour konnte Nico Springer ihn ja hauchdünn schlagen. Das Spiel war auf mäßigerem Niveau als jetzt dieses Match, aber dennoch. Und ja, wie du schon richtig sagtest, Van Gerven hält sich normalerweise mit seiner oft negativen Meinung gegenüber der deutschen Spieler nicht zurück. Hat, glaube ich, auch ja, vor ein paar Wochen oder Monaten auch noch gesagt, dass er keinem der aktuellen Deutschen, oder vor ein paar Monaten war es, keinem der aktuellen Deutschen zutraut, da jetzt in die ganz vordere Weltspitze es zu schaffen. Ja, und deswegen wirkt das echt wie ein kleiner, also wie ein sehr großes Lob, wenn das ein Michael van Gerven sagt. Und er sagt das auch nicht ohne Grund. Also das, was Nico Springer jetzt in den ersten Monaten auf der Pro Tour zeigt, spielerisch ist das noch höher einzuschätzen als das, was die Rankings gerade aussagen in meinen Augen. Da wäre noch mehr drin gewesen bisher. Auch nicht nur diese Partie. Und ja, ich glaube, da steckt sehr viel Wahrheit drin. Ich glaube, viele, viele deutsche Fans sehen das mittlerweile ähnlich, oder?
Ja, also wenn man bei uns auch im Forum liest oder auch die Social Media Accounts von uns durchforstet, was da in Kommentaren reinkommt, auch gerne auch mal als Frage jetzt an alle, auch im Nachgang. Ist er aktuell der beste deutsche Spieler? Ist es Martin oder gefällt euch Nico aktuell vom Niveau her besser? Das kann man natürlich auch mal gerne in die Runde geben. Eine spannende Diskussion, aber ja, für sein Debüt ja auf der Tour als Scorecard-Holder, glaube ich, ist Nico sehr, sehr gut im Soll. Hier dann auch wieder ordentlich Preisgeld, 2.500 Pfund eingespielt für die diversen Ranglisten. Wir hatten auch noch einen dritten Deutschen am zweiten Tag mit dabei, Ricardo Petechko, denn der konnte am Freitag das deutsche Duell gegen Daniel Klose für sich entscheiden. Das war ein ordentlicher Auftritt, spielte er 93,5 im Average beim 6 zu 3 gegen Michael Smith, dann ja eigentlich chancenlos. 2 zu 6, schade. 87er Average, so richtig auf Touren kommt Pikachu, selbst auf der Pinto-Bühne anscheinend noch nicht. Und das bereitet mir langsam schon ein bisschen Bauchschmerzen. Vor allen Dingen auch die Auftritte auf dem Floor gefallen mir einfach nicht. Ja, muss man natürlich mal abwarten, wie das Ganze so weitergeht. Wir hatten aber noch zahlreiche weitere Deutsche. Also insgesamt waren ja 8 Deutsche bei diesem Turnier mit am Start. Blicken wir vielleicht nochmal so ein bisschen auch auf den Freitag. Wir hatten Michael Unterbuchner, der war beim 1 zu 6 gegen Ross Smith chancenlos. Der spielt auch ein 106er Average. Also ja, da kann man ihm nicht viel vorwerfen. Wir hatten Laurin Welk mit seinem European Tour Debüt. Ja, spielt eigentlich eine ordentliche Partie, ne? Leider kein Leck holen können gegen Ryan Searle, Spitzname Rottenflower, ne? Das ist natürlich auch genial. Und vor allem auch sein Dartcase, also eine große Box hatte er mit als Dartcase, auch sehr, sehr interessant. Ja, schade, dass er da jetzt keinen Leck gewinnen konnte, zweimal Tops verpasst, einmal Sörsan auch 130 im Gegenzug, das war natürlich auch eine fiese Nummer von Heavy Metal. Dominik Grüllich war dann auch mit dabei, auch European Tour Debüt gegen Logothaus, 4-6, sich teuer verkauft, und vielleicht reden wir noch mal ein bisschen über Paul Krone, auch sein Debüt, ja, muss man sagen, auf der European Tour Bühne, aber der hat Wessel Neimer noch mal ordentlich eingeheizt hinten raus.
Ja, das war richtig, richtig spannend, dieses Match. Krone, ja, gab es ja auch ein, zwei Aktionen, die wirklich, wirklich echt spannend waren. 5-2 geht Neimann in Führung, und ich hatte die ganze Zeit, ich habe das Match tatsächlich auch live geguckt, den Eindruck, ich meine, Krone macht bis zu dem Zeitpunkt auch nicht viel falsch, ne? Neimann ist einfach immer da, wenn er da sein musste. Dann auch die 112 waren es, glaube ich, zum 5-2. Und ja, dann kommt Krone eben noch mal ran, ne? 18 und 13 Darts, und dann kommt ja, glaube ich, diese Aktion, wo sich Neimann, ich weiß nicht, ob es direkt auf dem Doppel war, aber auf jeden Fall unter die 100 stellt. Krone steht bei 100, und, warte mal, 186, glaube ich, genau, und wirft dann die 180, aber nicht irgendwie, sondern den letzten Dart wirklich mit No-Look, dreht sich da zum Publikum und trifft dann trotzdem die Triple 20. Ja, und Neimann lässt liegen, und so geht es plötzlich dann doch noch in den Decider, wo er dann auch perfekt startet mit 180, aber auch das Leck, ähnlich wie ja, dieses gute Leck trotzdem von Nico Springer, konnte jetzt Krone bei seinem Debüt leider auch nicht verwandeln, und so ist es der 13er für Neimann. Aber Krone unfassbar stark, und ich finde auch, gerade von den Debütanten konnte man wirklich sagen, Paul Krone hat sich unfassbar wohlgefühlt auf dieser Bühne. Er ist vielleicht am ehesten von den Spielern auch so ein bisschen die Rampensau, die dann solche Partien auch echt genießt. Und das hat man echt, wie auch bei der 180 natürlich, insbesondere gesehen.
Ja, total. Also richtiger Stage-Player, Paul Krone. Hat man bei der Super League,
Ja.
glaube ich, schon. Die Ansätze hat man ja schon gesehen letztes Jahr. Deswegen, er bekommt ja noch weitere Chancen dieses Jahr auf der European Tour. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt. Aber der fühlt sich da wohl, der hat Spaß, der verkörpert auch was. Also hat richtig Bock gemacht, zuzusehen. Definitiv Paul Krone auch ein Highlight dieses Turniers gewesen mit dieser No-Look 180. Also das ist auch bei der Super League ja auch schon mal von ihm
Ja.
gesehen. Aber das ist auf der European Tour Bühne dann auch nochmal der ganzen Welt präsentiert. Ja, kurze Sache noch: Ricky Evans, Barney in der ersten Runde. Da gab es dann auch ein bisschen ein paar Diskussionen im Nachhinein oder Kritik auch an Barney, der ja das Spiel verliert. Und Ricky Evans, bei ihm weiß man ja, dass vor kurzer Zeit seine Schwester verstorben ist, auch emotional dann war. Barney nur so einen kurzen Handshake gegeben hat. Also gab auf jeden Fall ein Handshake, aber das hat vielen nicht ausgereicht. Evans hat dann aber auch im Nachhinein dann auch gepostet: Ey Leute, also Barney war einer der ersten, der auf der Pro Tour auf mich zugekommen ist und das Beileid ausgesprochen hat und gesagt hat: Ey, wie geht's dir? Kann man dir irgendwie was Gutes tun? Also ich glaube, da sind die Wogen auch geglättet.
Ja.
Ja, aber Barney, ja, der wird auch nie mehr der gute Verlierer werden. Das wird sich nicht mehr ändern. Ich denke mal, mehr muss man da auch nicht zu sagen. Aber ich fand Ricky Evans, ich weiß nicht, da kannst du noch mal was zu sagen, vielleicht noch zur Stimmung. Also dieser Walk-on zum Wackelkontakt. Das war doch ein absolutes Highlight, oder?
Das war ein absolutes Highlight. Damit hat auch niemand gerechnet. Also natürlich, man erahnt schon einiges beim Ricky Evans. Gab ja mehrere Walk-ons direkt an diesem Samstag. Es war ja direkt auch das Walk-on-Duell in gewisser Weise gegen Chizzy, weil Chizzy dann mit Johnny Depp, glaube ich, auf die Bühne kam, war es. Und das direkt hintereinander war echt schon, ja, aber Wackelkontakt hat glaube ich, am lautesten auch nochmal die Fans mitgezogen. Damon Hatter kam ja auch mit nach links, nach rechts, glaube ich, die Version von Mickey Krause oder sowas.
Genial.
Ja, einiges mitgenommen, und die Fans haben das natürlich echt gefeiert, und ja, ich meine, Chizzy ist ja da bei sowas eigentlich auch so einer der Spieler, der damit angefangen hat, ne? Damals mit Hier kommt Alex, immer von den Hosen eingelaufen schon. Und ja, war wieder spektakulär.
Ja, dürftig hingegen Auftritte von Joe Cullen, muss man sagen,
Ja.
Callum Ritz auch enttäuschend und Marco Cantele. Da könnte ich auch wieder Shorty jetzt wie in der letzten Woche zitieren, der immer mal zu Daniel Larsson gesagt hat: Ich habe nie was erwartet, also auch nie enttäuscht worden. Das kann man eigentlich auch über Marco Cantele sagen. Da erwartet man eigentlich nichts mehr auf der European Tour. Man wird dann dementsprechend auch nicht mehr enttäuscht, was die Auftritte des Finnen angeht. Und da fragt man sich auch, wie kann er sich eigentlich so oft qualifizieren? Aber naja, das ist dann, glaube ich, nochmal ein anderes Bier. Ja, vielleicht nochmal generell jetzt nach den ersten beiden Events, wenn man sich anschaut: Event Nummer 1 sind 7 Gesetze durchgekommen, beim zweiten Turnier waren es 8 und dann andersrum gesagt, 7 Protospieler und 8 Protospieler dann im zweiten. Also es gleicht sich so ein bisschen aus, aber es zeigt sich trotzdem auch, Benny, dass es für die Gesetzten nicht so einfach ist, weil sie in der Regel ja auf einen starken Protospieler treffen, der in Form ist und deswegen auch ja bisher immer nur nicht mal mehr immer die Hälfte durchgekommen ist in den finalen Sonntag.
Ja, so ist es. Also da können wir ja durch mehrere hier scrollen und sehen da, wer das alles war. Das passiert ja echt immer häufiger und das ist auch, das ist tatsächlich vielleicht eine Stärke des neuen Systems, wenn man das so nennen will. Direkt im ersten Spiel natürlich ein Wesley, der sich da zum Beispiel durchsetzt und dann eben auch den Schwung mitnimmt, aber auch ein Wattimena, über den wir schon gesprochen haben und wir können noch zig weitere nennen. Das macht schon Spaß und dieser Samstag, muss ich auch wirklich sagen, war von den Spielen her auch wirklich in der Halle spektakulär. Da, so richtig enttäuscht tut dann einfach kein Spiel, weil du einfach in jedem Spiel wirklich Top-Spieler hast. Das ist für die Halle, glaube ich, oder für die Fans vor Ort dann natürlich toll. Für die Spieler im hinteren Teil des Rankings natürlich umso schwieriger mittlerweile, sich auf die European Tour zu spielen dadurch, aber ja, für die PDC Europe insbesondere, glaube ich, ein Schritt, der für die Hallen dieser Welt Sinn macht.
Dann soll es das auch gewesen sein zum European Tour Auftakt in Deutschland. 2 Events von 14 jetzt auf der Road to Dortmund gespielt und wir machen weiter mit der Premier League. Der 7. Spieltag wurde ausgetragen in Cardiff, also in der Heimat von Gavin Price, aber der Abend wurde gewonnen von Luke Littler, denn der triumphiert zum 3. Mal in dieser Premier League-Saison, bezwingt dafür Nathan Aspinall, Rob Cross und Michael van Gerwen mit Average von 102, 107 und 122 und wirft dabei Benny auch noch einen neuen Darter mit einem sehr interessanten Weg.
Ja, ganz genau. Ich glaube, den gab es so in der TV-Geschichte noch nicht. Nämlich Triple 20, Triple 17 und dann über die Doppel 15. Irgendwie merken wir gerade, wir haben kürzlich in den letzten Wochen schon über einen interessanten Weg von Dirk van Dijvenbode geredet. Jetzt reden wir wieder über einen neuen Weg. Also irgendwie challengen sich gerade auch die Spieler so ein bisschen mit den neuen Wegen zu neuen Datern. Finde ich cool und dann ja sogar in diesem Finale. Generell, dieser Spieltag hat echt noch mal einiges hergemacht, finde ich.
Er musste kurz schauen, ist er wirklich drin in der Doppel 15? Und
genau.
Kurz einmal um die Ecke gucken, ah, ist drin. Und dann, das ist Wahnsinn, der dritte. Es ist schon der dritte neuen Data tatsächlich in dieser Premier League-Saison. Also, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte dieser Saison angekommen. Das ist für Luke Littler jetzt aber auch dann in diesem Jahr zumindest mal der erste. Hatte gegen Nathan Aspinall, Rob Cross alles unter Kontrolle im Finale gegen Michael van Gerwen. Ja, hätte sogar anders ausgehen können, denn van Gerwen hatte einen Dart auf der Doppel 16 zu einem möglichen 5 zu 4. Am Ende ist es dann aber ein 11-Darter von Luke Littler zum Sieg und in 27 Lecks sensationelle 22 Mal die 180 geworfen. Auch das natürlich wieder eine absolute Fabelzahl, aber Benny, Michael van Gerwen jetzt zum ersten Mal dieses Jahr im Finale gewesen.
Ganz genau, also muss man auch sich überlegen, wow, das ist das erste Mal erst. Ja, hat aber gut gemacht. Gut wurde im Viertelfinale am ehesten noch natürlich gegen Luke Humphries gefordert. Da konnte er mit einem 104er Average dann am Ende 6-4 knapp gewinnen. Ja, gegen Chris Doby musste er auch nur sein B- oder C-Game spielen, weil Doby eben am Ende nur 82 Punkte spielte in diesem Halbfinale. Viel niedriger ging es, glaube ich, in dieser Premier League auch noch gar nicht. Deswegen soll erfüllt. Ein bisschen Luke Littler geärgert, aber happy wird er damit am Ende trotzdem nicht sein. Er hätte natürlich gerne Littler am Ende geschlagen, der aber selbst hier neben dem 9. hatte eben auch einfach mal einen 112,5er Average spielt im Finale.
Ja, also soll man machen. Also gegen
was soll man machen?
Diesen Spieler wirklich schwierig, da im Moment aktuell zu gewinnen. Also so Turniere muss man jetzt ja sagen, wie jetzt in Göttingen, wo er nicht am Start war. Ja, die sind natürlich schon ein Stück weit auch offener dann. Ne? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte nicht sehr, sehr viel Spaß am Wochenende, weil es einfach ziemlich offen war und man vorher nicht weiß, wer es gewinnt. Wenn Littler dabei ist, aktuell muss man ja schon ziemlich davon ausgehen, dass er sehr, sehr weit kommt. Immerhin, mindestens. So war es natürlich ja sehr, sehr interessant, aber die sportliche Greatness kann man ihm definitiv aktuell nicht abstreiten. Die ist so ein bisschen Luke Humphries abhandengekommen, ne? Zum dritten Mal hintereinander jetzt ohne Punkt geblieben. Wochenende jetzt auch nicht so ganz stark gewesen in Göttingen. Ja, was ist da los? Also müssen wir uns Sorgen machen oder ist es nur eine kleine Delle? Ich meine, der steht immer noch ganz gut da in der Rangliste, weil der Start eben so gut war.
Ja, ich meine, auch am Wochenende in Göttingen hat er ja nicht schlecht gespielt. Und hier hat jetzt auch wieder dieses Mühe, was ich schon bei Gavin Price angesprochen habe, gefehlt. Spielt ja auch trotzdem über die 100er-Marke sein Niveau. Sind dann die kleinen Momente, die aktuelles Momentum, was aktuell fehlt, würde ich mir aktuell noch relativ wenig Sorgen machen. Du hast schon gesagt, der Beginn der Premier League-Saison war enorm erfolgreich für ihn. Die Saison, ja, ist nicht mal bei der Hälfte angelangt. Das heißt, ja, ich glaube, die Ausgangslage sieht noch ganz gut aus. Hat noch ein bisschen Mini-Polster auf Cross auf Rang 5. Ich denke, ja, Sorgen müssen wir uns um ihn, glaube ich, noch nicht.
Ja, Gavin Price hätte nach seinem Sieg im Spieltag zuvor, seinem Abenderfolg, natürlich gehofft, dass er das auch bei seinem Heimspiel in Cardiff schaffen kann. Aber diese Hoffnung musste er bereits begraben nach seinem ersten Spiel gegen Rob Cross. Das verliert er nämlich mit 5:6, weil er vor allem den Start natürlich völlig verpennt. Liegt 0:3 hinten, kommt dann sogar nach 2:5 nochmal zurück. Und jetzt können wir entscheiden, Benny, war die 170 von Rob Cross jetzt stärker oder noch besser als die von Nathan Aspinall gegen Gary Anderson am Wochenende? Denn Gavin Price verpasst ein Matchzeit auf der Doppel-18 für ein 150er Average und im Gegenzug Rob Cross gegen die Fans, muss man auch sagen, gegen die Heimatfans von Gavin Price, checkt er einfach eiskalt 170 und lässt die Halle so ein bisschen auch verstummen. Ja, was war jetzt noch mehr Klatsch? Das Ding von Aspinall oder das Ding von Cross?
Ja, der Dart wurde ja schon verpasst in der Premier League. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber ja, also die Lage dafür, dass es einfach ein Halbfinale auf der European Tour war und zum Finale, macht das für mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Klatsch. Aber naja, wie du schon richtig sagtest, die 115 auf Doppel 18 verpassen und darauf in Cardiff mit dem Publikum faktisch gegen sich die 170 zu checken, ist eigentlich auch ein gutes Argument. Also ich würde trotzdem auf die European Tour gehen. Oder zur European Tour gehen oder tendieren, weil, wie gesagt, es ist einfach relevanter.
Ja, es ebnet ihm den ersten European Tour-Titel. Also deswegen würde ich auch
Genau.
sagen, im Endeffekt, wenn man den Strich drunter macht, was die Summe angeht, war das natürlich dann schon ein bisschen wichtiger. Ja, Stephen Bunting, der hat ganz andere Probleme aktuell, verliert auch das Kellerduell gegen Chris Doby. Wir haben lange gesagt, es fehlen nur die Ergebnisse, die Leistungen sind gut, Benny, aber hier muss man sagen, die Leistung war auch diesmal nicht gut.
Ja, unter der 90er-Marke gespielt, nur zwei Legs geholt gegen Chris Doby. Ja, ich glaube, so langsam hat er auch selbst die Fragezeichen über dem Kopf, woran es liegt. Und sowas kann einen auch echt mürbe machen. Also 7 Spieltage in Folge jetzt ohne Sieg. Und dann passieren eben auch solche Spiele, die einen dann im Zweifel noch ein Stück runterziehen. War jetzt auch in Göttingen am Wochenende nicht dabei. Also konnte da also jetzt auch nicht versuchen, jetzt irgendwie durch ein, zwei Siege sich ein bisschen Selbstbewusstsein zurückzuholen. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht zu tief eingebrannt bei Bunting. Aber ja, die Premier League-Saison wirklich mehr als verkorkst, leider ergebnistechnisch zumindest.
Blicken wir auf die Rangliste nach 7 Spieltagen. Luke Littler baut seinen Vorsprung weiter aus. 21 Punkte nun auf der Habenseite. Dahinter 6 Punkte schon. Luke Humphries mit 15. Michael van Gerven verbessert sich auf die Position Nummer 3 mit 13 Punkten. Wir haben noch Gavin Price über dem Strich mit 12 Punkten. Dahinter dann Rob Cross 10, Nathan Aspinall 8, Chris Doby 5 und Bunting eben weiterhin punktlos. Wir spielen jetzt in dieser Woche, da kommen wir dann gleich zu, nach der Rangliste, nach dem 7. Spieltag. Aber zuvor habe ich noch eine Trivia-Frage mitgebracht
Ah.
zur Premier League. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Und zwar suche ich hier die Spieler mit zwei oder mehr neuen Data in der Premier League. Lou Dittler hat es jetzt auch geschafft in diese Riege. Und es ist aber noch 4 weiteren Spielern gelungen, mehr als zwei oder mindestens zwei neuen Data in der Premier League zu werfen. Generell nicht in einer Saison, sondern generell overall.
Ja.
Welche 4 könnten das sein?
Ich würde
Was
jetzt
wären deine
mal
Guesses?
Mein Gefühl sagt als erstes Adrian Lewis.
Ja, Adrian, du ist einer der, ja.
Und ich würde mit Gary Anderson gehen.
Anderson tatsächlich nicht.
Okay.
Nee.
Dann, was sagen wir? Ja,
Einer
dann
ist
mache
sehr
ich.
obvious.
Okay, dann
Einer
ist
ist
es
natürlich
Phil Taylor
sehr.
wahrscheinlich.
Ja, natürlich, sogar 2 in 1 Spiel, ne?
Stimmt, fair.
Ja,
Ja, klar.
ne?
Da war was.
Da kommt man noch drauf, genau.
Und einer fehlt
Taylor.
noch.
Es fehlen noch 2.
Noch zwei.
Also
Taylor.
insgesamt sind es 5, aber neben
Ja,
Littler sind es 4
dann
andere.
van Gerven wahrscheinlich noch.
Nee, tatsächlich
Auch
Van Gerven auch
nicht.
nicht. Nee, nee. Auf
Jetzt wird's
einen
schwer.
kommt man noch aus der jüngeren Vergangenheit.
Gavin
Gavin
Price?
Price,
Ja.
genau. 2 in einem Abend, nicht in einem Spiel, aber in einem Abend.
Stimmt, das war ja genau dann schon im neuen Format. Ja.
Ja, und Barney ist es noch.
Und okay, ja.
Also Barney, Phil Taylor, Adrian Lewis, Gavin Price und jetzt auch Ludwigler mit zwei oder mehr neuen Data in der Premier League. Das ist so ein bisschen Trivia nochmal für euch
Ja, ja.
mitgebracht. Dann schaffen wir auch schon den Übergang zu Darts aus aller Welt, denn es wurde auch gespielt in Neuseeland, das zweite Wochenende der DPNZ-Tour. Die Events 3 und 4 hatten beide dasselbe Finale. Und zwar ging es da immer zwischen John Haring und Ben Robb zu. Und beide Turniere gehen an John Haring. The Danger gewinnt einmal mit 7 zu 6 und einmal mit 7 zu 5 gegen Ben Robb. Also auch da noch die Saison sehr, sehr früh. Aber ja, natürlich eine gute Ausgangslage jetzt für Haring, aber Mark Cleaver hat am ersten Wochenende, meine ich, beide Turniere gewonnen. Also da ist natürlich auch noch viel zu gehen. Wir hatten bei der WDF das Virginia Beach Classic, das geht an Alex Spellman, bekannter Westamerikaner natürlich, und bei den Damen Tracy Feiertag. Und auch in Kanada wurde gespielt. AB Darts Open, Martin Tremblay und Maria Kali siegen dabei diesem Event. Und wir kennen, das ist jetzt auch relativ frisch reingekommen, das erste Land, was beim World Cup of Darts schon komplett ist, und zwar ist das Portugal. Denn José de Sousa hat natürlich aktuell zu kämpfen, ist aber dennoch natürlich beim World Cup für Portugal gesetzt. Und er kennt jetzt schon seinen Partner, denn Bruno Nascimento wird sein Debüt geben. Der konnte sich nämlich im Qualifier an diesem Wochenende oder am letzten Wochenende durchsetzen, ein neuer Name. Also da kommt irgendwie auch immer jedes Jahr ein anderer Spieler an die Seite von de Sousa. Ist aber auch die Frage, ne, wie lange wird Portugal noch beim World Cup mit dabei sein, sollte de Sousa, und so sieht es aktuell ja wirklich aus, weil so wirklich Besserung ist da auch nicht in Sicht, sollte de Sousa, the Special One, seine Tourkarte verlieren. Das ist natürlich möglich und wahrscheinlich, aber naja, werden wir es mal beobachten. Dieses Jahr Portugal auf jeden Fall mit dabei mit José de Sousa und Bruno Nascimento. Dann die Vorschau auf die nächsten Darttage. Premier League Spieltag Nummer 8 in Newcastle. Heimspiel für Chris Doby. Es ist der Abschluss der Hinrunde und wir spielen, wie gesagt, nach der Rangliste nach dem 7. Spieltag. Das heißt, die 1 gegen die 8, im Viertelfinale die 2 gegen die 7. Das bringt uns folgende Viertelfinalbegegnungen. Wir haben Luke Littler gegen Stephen Bunting. Also die Aussicht für Bunting auch nicht so geil jetzt auf die ersten Punkte. Dafür müsste es dann schon den Sieg gegen Littler geben. Wir haben Gavin Price gegen Rob Cross, Luke Humphries gegen Chris Doby und Michael van Gerven gegen Nathan Aspinall. Natürlich auch sehr, sehr interessant. Mal sehen, wer da dann als Sieger hervorkommt. Wir haben das nächste Development Tour Wochenende in Leicester. Von Freitag bis Sonntag sind das die Turniere 6 bis 10. Und dann geht es auch schon direkt weiter. Montag, Dienstag, Mittwoch in Leicester. Denn wir haben Players Championship Nummer 9 und 10. Und auch weitere Tourcard-Holder-Qualifier für die European Tour Events in Bremstetten, in Graz-Bremstetten, die Austrian Darts Open und den European Darts Grand Prix in Sindelfingen. Und dann aber noch das PDC Nordic and Baltic Tour Wochenende in Göteborg in Schweden und ich glaube auch das Vier-Nationen-Turnier in Assen, das ist auch noch ausgetragen. Also ja, die Pfeile, die fliegen wieder überall, wo es nur geht. In dem Sinne, Benni, glaube ich, haben wir Göttingen ausführlich mit all seinen Highlights und Geschichtchen besprochen. Wackelkontakt hatten wir mit drin. Wir hatten Menzies Drama und den ersten European Tour Titel von Nathan Aspinall. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid bei Shortleg, dem Daten-Podcast präsentiert vom Bulls. Denn die nächste Folge von Shortleg gibt es dann wieder in kompakter Form Mitte nächster Woche. Nach dem nächsten Players Championship Block. In dem Sinne, Benny, vielen Dank dir. War eine launige Folge und
jawohl.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
Ciao.